Hosea 11. Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. So oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Dem Baalim opferten sie und den Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Und ich lehrte Ephraim laufen. Ich nahm sie immer wieder auf meine Arme, aber sie erkannten nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe, aber ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben, und sanft zu ihm gab ich ihm zu essen. Es wird nicht ins Land Ägypten zurückkehren, aber Assur, der wird sein König sein, denn sie weigern sich, umzukehren. Und das Schwert wird kreisen in seinen Städten und seinen Schwätzern ein Ende machen. Und es wird fressen, wegen ihrer Ratschläge. Aber mein Volk bleibt verstrickt in ihrer Abkehr von mir. Und ruft man es nach oben, bringt man es doch insgesamt nicht dazu, sich zu erheben. Wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Und wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben wie Adma, dich Zeboim gleich machen? Mein Herz kehrt sich in mir um. Ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Nicht ausführen will ich die Glut meines Zorns, will nicht noch einmal Ephraim vernichten. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch. In deiner Mitte, der Heilige. Ich will nicht in Zornglut kommen. Hinter dem Herrn werden sie herziehen. Wie ein Löwe wird er brüllen. Ja, er wird brüllen und zittern werden die Söhne herbeikommen vom Meer. Sie werden zitternd herbeikommen aus Ägypten, wie ein Vogel und wie eine Taube aus dem Land Assur. Und ich werde sie in ihren Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. Hosea 11.
Danke. Ja, Hosea, hat jemand schon dieses Buch gelesen von euch? Ein paar, ja. Wenn du die Bibel aufschlagst, egal ob auf Papier oder am Handy, ist es hilfreich, da jetzt mitzulesen. Es ist am Ende des Alten Testaments unter den kleinen Propheten, findest du den Propheten Hosea. Titel habe ich einmal genannt, Gottes Sehnsucht nach uns. Ich möchte euch ein bisschen auf eine Reise mitnehmen, deswegen habe ich das gewählt. Wir haben ja jetzt im August freie Textwahl bezüglich der Predigten, aber ich möchte euch auf eine Reise mitnehmen, auf eine exklusive Reise. Nicht auf so eine 0815 Reise im Urlaub, reisen wir so herum jetzt, oder? Durch Österreich oder ein bisschen ins Ausland, wenn es noch geht. Aber ich möchte euch jetzt auf eine Reise mitten ins Herz Gottes mitnehmen. Das ist schon was Besonderes. Das geht nicht so einfach oder so jeden Tag. Aber ich möchte es heute versuchen. Und das ist wichtig, wenn du da mitliest. Wenn du Hosea aufschlägst, Hosea, der Prophet, lebte im 8. Jahrhundert vor Christus, und zwar im Nordreich. Israel war schon aufgeteilt in Nordreich und Südreich. 10 Stämme waren im Norden, das war Israel, und 2 Stämme im Süden, das war Juda. Und es geht im Buch Hosea, es gibt hier 3 Hauptdarsteller. Der erste Hauptdarsteller ist Gott. Wie so oft in der Bibel, im Alten Testament, Gott, Yahweh, dieser Herr, der Schöpfer, der Allmächtige. Dann gibt es das Volk Israel, sein Volk, das er sich geschaffen hat, und den Propheten Hosea. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, Gott im Alten Testament, da haben wir ein bisschen so das Vorurteil, der Gott des Alten Testaments, das ist doch dieser strenge, Gott, der am Tisch haut, der jetzt vernichtet, und der Gott des Neuen, das ist dieser liebe Herr Jesus, und so irgendwie, gell, der ist gnädig und alles pipapo. Und da möchten wir heute einmal schauen, ist das wirklich so? Es ist doch derselbe Gott im Alten und im Neuen Testament. Und deswegen wollen wir uns eben da auf diese Reise begeben, ins Herz Gottes. Wie ist Gott wirklich? Es gibt eben diese drei Hauptdarsteller und es gibt im Buch Hosea drei Hauptthemen. Drei Hauptthemen, auch ganz aktuell in der heutigen Zeit: menschliche Sünde, sind wir hin und wieder damit konfrontiert, Gottes Gericht und Gottes Gnade. Das sind die drei Themen, die sich durch dieses Buch Hosea ziehen. Menschliche Sünde: Israel hat Gott den Rücken gekehrt. Das Volk Israel hat geistigen und physischen Ehebruch begangen. Sie haben den Yahweh, den Gott Israels, vergessen, und das Volk hat Götzen angebetet. Sie haben sich sozusagen Götzen ausgeliefert. Dann Gottes Gericht: Gott kann Sünde nicht tolerieren und ignorieren. Gott nimmt Sünde ernst. Das heißt, Gott sagt, es wird Gericht geben, es wird Konsequenzen haben, es wird sozusagen dann das Exil geben. Ein anderes Volk wird das Volk Israel beherrschen. Und das dritte Hauptthema, was immer wieder aufblitzt: Gottes Gnade, Gott sei Dank nicht zu wenig. Er wird sein Volk letztendlich wieder zurückbringen. Also eben die drei Hauptdarsteller: Gott, der Heilige, der souveräne Schöpfer von Himmel und Erde. Nichts ist ihm zu schwer. Er ist jetzt da, dieser Schöpfer. Er ist der Rettergott, der das Volk Israel aus Ägypten gebracht hat. Er ist der Gott des Bundes, Yahweh. Das Volk Israel hat geistigen Ehebruch begangen. Als Gott sein Volk ins verheißene Land gebracht hat, begann alles falsch zu laufen. Was war? Das Volk war sehr beeindruckt von der kanaanitischen Religion, von der Religion, die dort sozusagen geherrscht hat, die sie dort betrieben haben. Sie waren beeindruckt vom Baal. Das waren ihre Götter. Baal war der Gott der Fruchtbarkeit. Von Sonne, Regen, Wachstum, Nachfolger, Söhne, Töchter. Also irgendwie, wenn es um Fruchtbarkeit geht, hast du zum Baal gebetet. Und Israel war beeindruckt davon und sie haben gesagt: Okay, Yahweh hat uns aus Ägypten geführt, er hat uns gerettet. Aber wenn es um Fruchtbarkeit geht, das ist auch wichtig im Alltag, dann gehen wir zu diesem Baal. Das heißt, wir lehnen eigentlich den Gott eh nicht ab. Ja, er hat uns zwar gerettet, wir erweitern sozusagen das Team. Wir nehmen nur einen dazu. Wir vergrößern das Team. Und so hat das Volk Israel Yahweh eigentlich den Rücken zugekehrt und sich dem Baal zugewandt, sozusagen geistigen Ehebruch begangen. Das war eben diese falsche Einstellung vom Volk Israel. Und Hosea, der Prophet, der hier von Gott eingesetzt wird, er predigt hier in Israel seinem Volk, was hier Sache ist, dass hier was falsch läuft. Gott spricht direkt zu seinem Volk. Gott spricht ganz klar Sünde an. Das ist einmal der große geschichtliche Zusammenhang. Und jetzt haben wir Hosea 11 gehört, diese bekannte Stelle, wo jene von uns, die Eltern sind, sich recht leicht hineinversetzen können, oder? Und dafür die anderen ist es nicht so schwer. Wenn die Kinder schon erwachsen sind und du das Fotoalbum herausholst, dann wird man leicht nostalgisch. Du schaust in die alten Fotos, die Kinder waren klein und süß, man blättert so durch, das war einmal, auch ich war einmal klein und süß. Und so beginnt Hosea 11. Als Ephraim jung war, habe ich meinen Sohn gerufen. Als Israel jung war, habe ich meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Das kann man sich bildlich vorstellen. Und wenn ein Kind die ersten Schritte macht, wenn es laufen lernt, sind Mutter und Vater aufgeregt. Wow! Und es kommt Freude ins Gesicht. Und wenn er hinfällt und sich die Knie aufschlägt, werden die verbunden und ein Pflaster drauf und geht schon weiter. Und sanft gab ich ihm zu essen. Und der Brei wird in den Mund gegeben. Und so sind diese Verse hier in Hosea 11, wo Gott diese Nostalgie von früher sozusagen beschreibt. Er sehnt sich sozusagen zurück an diese Zeit, wie es war, als er sein Volk gerufen hat. Er ist ihr Vater. Ja, und dann, Vers 2 im Hosea 11, der Vater ist traurig. Sie laufen weg, sie kehren ihm den Rücken. So oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Den Baalim opferten sie und den Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Der Vater ist traurig, weil seine Kinder ihm den Rücken kehren. Und Vers 5, aber Assur, der wird sein König sein, denn sie weigerten sich umzukehren. Wie geht es Gott dabei? Wie fühlt sich der allmächtige Gott, der rettet, dabei, wenn er jetzt auf sein Volk schaut? Wenn er auf sein Volk schaut, das ihm den Rücken kehrt, ihm blutet das Herz. Das ist sozusagen der Herzschmerz über ein rebellierendes Kind. Es gibt so Rebellionsphasen, oder? Die haben wir auch vielleicht gehabt oder haben wir immer noch oder wie auch immer. Aber wir wollen schauen, wie geht es Gott dabei? Wie sehr drückt Gott hier seine Emotion aus? Ja, wie kommt hier seine Leidenschaft zum Ausdruck? Wenn wir jetzt zurückgehen in Kapitel 8, also ein paar Kapitel davor, lesen wir eben immer wieder auch über die Sünde des Volkes. Im Kapitel 8, die ersten 8 Verse, Gottes Autorität wird verworfen. Sie haben Könige gemacht, doch es ging nicht von mir aus. Sie haben Oberste eingesetzt und ich wusste es nicht. Ihr Silber und ihr Gold verwendeten sie für ihre Götzenbilder. Das heißt, das Volk will selbst bestimmen, geht selbst seinen Weg. Und in der Welt wird Zuflucht gesucht. Es wird Götzendienst betrieben. Israel hat seinen Schöpfer vergessen. Paläste gebaut. Aber hält es Stand? Hat das Bestand? Man kann Gott nicht so einfach aus der Geschichte eliminieren, wie es den Eindruck hat. Ja? Sie versuchen einfach hier, Gott, den Retter, Gott, der sie aus Ägypten gerettet hat, aus dem Alltag zu streichen, zu eliminieren. Aber bei Gott geht es nicht so leicht. Er ist präsent, ob wir das wollen oder nicht. Wie geht es uns da dabei? Wie geht es uns in unserem Alltag, in unserem Arbeitsalltag, in unserem Alltag als Christen dabei? Wie bewusst leben wir mit diesem Schöpfergott? Dann Kapitel 9, Vers 1, freue dich nicht, Israel, obwohl es dort floriert, die Wirtschaft floriert. Und er schreibt hier, freue dich nicht. Sie hören die Warnungen nicht. Vers 7 in Kapitel 9, gekommen sind die Tage der Heimsuchung, gekommen die Tage der Vergeltung. Es kommt wieder Gericht. Das heißt, drei Themen ziehen sich durch das Buch. Gott lässt uns in sein Herz schauen. Das erste ist hier, wenn wir jetzt in Kapitel 9, Vers 10 weiterschauen, wie Trauben in der Wüste fand ich Israel. Wieder Nostalgie. Es geht wieder zurück. Also der Text springt hier ein bisschen. Ja, was ist jetzt gerade? Was war früher? Gott wird wieder nostalgisch und er schaut wieder dann, was ist in der Gegenwart. Er schaut hier wieder zurück, wie Trauben in der Wüste fand ich Israel, wie eine Frühfrucht am Feigenbaum. Stellen wir uns das bildlich vor, es ist staubtrocken und auf einmal ist ein Feigenbaum, ein grüner Feigenbaum mit Früchten und süße Feigen. Das ist doch genial, oder? Und das demonstriert Gottes Liebe, wie er sein Volk geschaffen hat, das sozusagen wie eine Frucht in der Wüste ist. Ja, sein Volk, das mit ihm gehen soll, wie eine Frühfeige. Und er freut sich, das ist, wenn er wieder zurückdenkt, wie Gottes Liebe herauskommt. Gott freut sich, wenn er an uns denkt, wenn er an dich denkt, freut Gott sich heute Morgen. Ist dir das bewusst? Egal wie frisiert du oder rasiert du schon bist, wie gekämmt du bist, Gott freut sich an dir. Ob wieder Falte mehr worden ist, das ist Gott nicht so wichtig. Er freut sich. Er freut sich, dass du geschaffen bist als sein Ebenbild. Können wir uns das vorstellen? Gottes Liebe. Und dann Kapitel 9, Vers 10. Der zweite Teil von dem Vers. Sie aber gingen nach Baal Peor und weihten sich der Schande. Und sie wurden Scheusale wie ihr Liebhaber. Gottes Enttäuschung. Ja, er wird nostalgisch und denkt, wow, diese Liebe ist so großartig. Ja, und dann auch, wie er enttäuscht worden ist. Sein Volk hat ihn enttäuscht. Das Volk geht zu Baal. Es betreibt physischen und geistigen Ehebruch. Und sie wurden Scheusale wie ihre Liebhaber, Vers 10b. Das ist ein wichtiges Prinzip. Das heißt, wir werden so wie das, was wir lieben. Wir werden so wie das, was wir lieben. Viele verheiratete Ehepaare, die schon lange verheiratet sind, das kennen wir vielleicht, die werden sich immer ähnlicher, oder? Die schon 40, 50, 60 Jahre verheiratet, merkt man, die werden sich immer ähnlicher. Schauen dann schon ähnlich aus und verhalten sich ähnlich sowieso. Oder was auch oft stimmt, das Frauerl schaut so ähnlich aus wie der Hund oder das Herrl wie der Hund. Das sieht man auch öfter, also irgendwie ganz eigenartig. Aber was wir lieben, dem werden wir ähnlicher. Ja? Dem schenkt man Zeit. Dem widmen wir uns. Und das ist ein wichtiger Punkt hier, dass wir dem ähnlicher werden, was wir lieben. Leider auch Götzen. Leider auch, wenn man sie von Gott abwendet. Und dann, Kapitel 9, ab Vers 11, dann dieses dritte Thema, Gottes Gericht. Im Vers 12, ja, wehe auch ihnen selbst, wenn ich von ihnen weiche. Gott droht sogar, dass er von seinem Volk weicht, wenn sie Götzen anbeten. Und dann in Vers 17 sagt der Prophet Hosea, mein Gott verwirft sie, das Volk Israel, weil sie nicht auf ihn hören. Und sie sollen Flüchtlinge sein unter den Nationen. Das heißt, hier wird schon das Exil vorausgesagt. Das ist eben kurz das Kapitel 9, Gottes Liebe, Gottes Enttäuschung, Gottes Gericht. Und dann in Kapitel 10 geht es wieder los, Vers 1, Israel war ein üppiger Weinstock, der genügend Frucht hatte. Je zahlreicher seine Frucht wurde, desto zahlreicher machte er die Altäre. Wieder, Gott wird nostalgisch. Kannst du dir vorstellen, in diesem Vers 1, Israel war ein üppiger Weinstock, der genügend Frucht hat. Wie stolz Gott auf sein Volk ist. Man sieht förmlich die Freude, die Gott hatte, wenn er auf sein Volk schaut. Und dann eben wieder Gottes Liebe und dann im Vers 1 gleich am Ende, je zahlreicher seine Frucht wurde, desto zahlreicher machte er die Altäre. Wieder die Enttäuschung. Sie sehen nicht, woher die Frucht kommt. Sie sind wahrscheinlich nicht dankbar dem, der das eigentlich alles schenkt. Sie sind riesig beschenkt, aber sie wenden sich wieder ab vom Gott, Yahweh. Und dann die Verse 2 bis 15 im Kapitel 10, wieder Gottes Gericht. Vers 8, ausgerottet werden die Höhen von Aven, Israels Sünde. Dornen und Disteln werden auf den Altären wachsen und sie werden zu den Bergen sagen, bedeckt uns und zu den Hügeln fallt auf uns. Wieder Gerichtsankündigung. Ihre Sünde ist eigentlich eine zweifache Schuld. Das Volk hat andere Lösungen gesucht. Sie haben Allianz mit anderen Völkern gebildet, Allianzen. Ja, sie haben sie mit anderen Völkern vermischt, verbündet und falsche Religionen, andere Götter angebetet. Ja, das waren ihre zwei Hauptprobleme. Die zweifache Schuld, andere Lösungen, das heißt Allianz mit anderen Völkern und falsche Religion, andere Götter angebetet. Gottes Gericht. Und wenn wir dann im Kapitel 10 wieder Vers 12 anschauen, es blitzt hier wieder Gottes Liebe auf. Vers 12, seht euch nach Gerechtigkeit, erntet gemäß der Gnade, brecht euch einen Neubruch, es ist Zeit, den Herrn zu suchen, damit er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Es ist noch nicht vorbei. Das heißt, Gott schenkt nur eine Chance. Gott schenkt noch eine Möglichkeit. Und dann aber die Verse 13 bis 15 im Kapitel 10. Ihr habt Ungerechtigkeit gepflügt, wo dann sozusagen Vers 15, mit dem Morgenrot wird Israels König völlig vernichtet sein, wo sozusagen auch das Exil wieder und Gericht verheißen wird. Als die Assyrer Israel eroberten, ist es dann eingetreten. Das ist wieder diese dreifache Themenwahl Gottes Liebe, Gottes Enttäuschung, Gottes Gericht, was hier ganz klar herauskommt. Und dann schauen wir uns jetzt Hosea 11 an, den Text, den wir vorgelesen haben. Gottes Liebe. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Die Verse 1, 3 und 4. Hier ist es wirklich seine Liebe, das hier spricht. Genieß diese Verse. Lass mal sie wirken. Lass sie auf dich wirken. Gott sagt durch Hosea, ich liebe mein Volk. Und das sagt Gott heute auch zu dir, ich liebe dich. Und wunderbare Bilder, wie wir schon gesagt haben, von Gottes Liebe, wenn ein Kind laufen lernt, wie reagieren die Eltern? Ich war bei dir, als du die ersten Schritte gemacht hast. Schritte im Vertrauen gelernt hast, Vertrauen auf mich gelernt hast. Ja, so diese Beziehung mit Gott ist immer eine Vertrauensbeziehung. Dieses Gehen lernen, Vertrauen lernen, das geht auch nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess. Ich lernte dir gehen, er nimmt uns in die Arme. Das ist es, was Gott auch durch Jesus zu uns heute sagt. Ich nehme dich in die Arme, egal wie es dir geht, was du brauchst. Ich fühle etwas für dich, ich fühle mit. Als du das erste Mal gedacht hast, ich sage Nein zur Sünde, da war ich bei dir und hab dir geholfen und hab dir Kraft gegeben, dass du das durchstehst. Wenn du Anfechtung erlebt hast, ich war bei dir. Gott ist da und steht dir bei, er beugt sich zu dir runter. Er gibt dir zu essen, er gibt dir Nahrung, er füttert dich. Ich finde, diese Stelle ist wahrscheinlich die großartigste Stelle im Alten Testament von Gottes Liebe. Deswegen ist es so wertvoll, das zu genießen. Egal, wie es dir heute geht. Diese Liebe Gottes, die hier zum Ausdruck kommt, zu genießen, egal womit du kämpfst. Gott sagt, ich liebe dich und er beugt sich zu dir und ist dir nahe. Das ist in den ersten Versen 1, 3a und 4. Aber dann gleich danach wieder Gottes Enttäuschung im Vers 2. Denn Baalim opferten sie und den Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Ganz trocken und nüchtern. Es ist leider so. Gott ist enttäuscht. Was soll er machen? Er hat seinem Volk, er hat den Menschen den freien Willen gegeben. Sonst hätte er Roboter geschaffen. Er hat Gott sei Dank eben uns diese Entscheidungsfreiheit gegeben. Und er hat auch gesagt, was besser ist. Wir dürfen das Bessere wählen. Und dann die Verse 5 bis 7, Gottes Gericht. Es wird nicht ins Land Ägypten zurückkehren, das Volk. Aber Assur, der wird sein König sein, denn sie weigern sich umzukehren. Und das Schwert wird kreisen in seinen Städten und seinen Schwätzern ein Ende machen und es wird fressen wegen der Ratschläge. Aber mein Volk bleibt verstrickt in die Abkehr von mir und ruft man es nach oben, bringt man es doch insgesamt nicht dazu, sich zu erheben. Gottes Gericht. Gott sagt wieder ganz klar, der allmächtige Gott, es wird Konsequenzen geben. Er kann das nicht unter den Teppich kehren. Er kann nicht einfach drüber hinwegsehen. Er ist Gott. Wir als Christen brauchen keine Angst vor Gottes Gericht haben. Ja, wenn man hört Gericht, das ist immer ganz, wird uns ganz kalt, oder? Aber wir als Christen brauchen das nicht. Jesus hat für uns die Strafe empfangen. Jesus hat für uns die Strafe getragen. Aber wir brauchen manchmal eine Disziplinierung. Es gibt Disziplinierungsmaßnahmen, auch im täglichen Leben. In der Schule, wenn du was anstößt, dann gibt es Konsequenzen. Im Alltag, im Beruf, wenn du was falsch machst, wenn man betrügt, was auch immer, dann gibt es Konsequenzen. Wenn wir Gott aus dem Blickwinkel verlieren, wenn wir beginnen, ihm den Rücken zuzukehren, gibt es Konsequenzen. Gott will uns aber zur Umkehr bringen. Er will etwas tun in unserem Leben. Gericht ist real, aber Gericht ist nicht das Ende. Gericht ist nicht das Ende. Die gute Nachricht ist besser als unsere schönsten Träume. Die Bibel ist besser als unsere schönsten Träume, denn es geht noch weiter, die Verse 8 bis 11. Es gibt Gnade. Es gibt Gnade. Es gibt Gottes Gnade. Gott redet direkt zu seinem Volk. Wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Vers 8. Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben, wie Adma dich Zeboim gleich machen? Das sind Städte, die zerstört worden sind, wie Sodom und Gomorra. Mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Das sagt Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, über sein Volk. Das sagt Gott über uns, über dich und mich, wenn er uns die Möglichkeit anbietet, umzukehren. Wenn wir dabei sind, davon zu laufen oder ihm den Rücken zu kehren und er sagt, eigentlich, das ist nicht mein Wesen. Ich bin so gnädig, ich bin barmherzig. Gottes Gefühle werden ausgedrückt, mein Herz kehrt sich in mir um. Und Vers 9, das Exil wird kommen, aber ein Rest wird zurückkehren. Gott löscht sein Volk nicht ganz aus, es wird einen Rest geben. Gnade. Es wird einen Rest geben, der zurückkehren wird. Gott hätte auch sagen können, nach all dem, nach all diesen Enttäuschungen, und er ist wirklich zutiefst enttäuscht worden und verletzt worden von seinem geliebten Volk, ich mache die dem Erdboden gleich. Es war leider ein Fehler. Punkt. War eine gute Überlegung, aber leider. Gott sei Dank ist Gott nicht so. Er hätte sagen können, ich möchte nichts mehr mit Israel zu tun haben. Aber er sagt das nicht. Es gibt Gnade, es gibt Versöhnung. Das ist das Schöne. Das ist das Schöne in der Bibel. Versöhnung ist eines seiner Lieblingswörter. Versöhnung ist eines von Gottes Lieblingswörtern. Neben unmöglich. Wie kann der Gott, der Heilige Israels, wie kann der vergeben? Alles, was das Volk hier gemacht hat, immer wieder abgewendet, wie kann er vergeben? Wir brauchen nur auf Jesus schauen. Wir brauchen nur dann ins Neue Testament schauen. Das ist die Erfüllung dieser ganzen Geschichte. Jesus ist der lebendige Gott. Gott wird Mensch in Jesus und in ihm passiert Versöhnung. Gott beugt sich sozusagen wirklich herunter. Ja, er, so wie es hier beschrieben ist, ich fütterte es, ich beugte mich hinunter, gab ihm zu essen, habe die zerschundenen Knie geheilt. Und Gott beugt sich zu uns herunter, indem er klein wird in Jesus. Indem er Mensch wird. Er versorgt uns, er versorgt dich. Er liebt dich. Er ist gnädig. Er freut sich, uns als seine Kinder zu haben. Er sagt, Gott sei Dank nicht, war ein Fehler. Er sagt es nie, er wird es nie sagen. Er freut sich, uns als seine Kinder zu haben. Denk mal drüber nach, er freut sich, dich als sein Kind zu haben. Seine Liebe zu dir hat nie begonnen. Seine Liebe zu dir wird nie enden. Genieß diese Liebe. Genieß seine Liebe zu dir in der kommenden Woche. Genieß diese Gnade, dass du immer wieder neu zu Gott kommen kannst, durch Jesus. Und auch wenn es schwer ist, auch wenn du wieder sündigst, genieß dieses Umkehren. Lass dich rufen zu diesem lebendigen Gott, der rettet und der alles gibt. und noch mehr. In ihm ist die ganze Fülle. Genieß mal das in der kommenden Woche. Gottes Liebe, Gottes Enttäuschung, Gottes Gericht, Gottes Gnade. Diese vier Punkte sollen uns helfen, einfach näher in Gottes Herz zu schauen, wieder ihn mehr persönlicher kennenzulernen. Wie fühlt er? Wie ist dieser Gott der Bibel, des Alten und des Neuen Testaments, dieser Gott, der lebendig geworden ist in Jesus Christus? Und ich wünsche euch beim Genießen in dieser Woche über diese Themen viel Freude, viel Erleben, vor allem von Gottes Liebe und Gnade und dieses Hineinfühlen in sein Herz. Nehmen wir uns noch einen Moment Zeit, sind wir kurz still und ich werde dann noch beten.